Katharina, das ist aber jetzt eine sehr dünne Argumentation.
Und ich habe noch was anderes Interessantes rausgefunden. Und zwar, mir ist ja mit meinem Alter jetzt auch aufgefallen, ich kriege zwar auch mehr Haare am Kinn, aber es zeigt sich noch eine Beobachtung, die offenbar eine Altersfrage ist.
Willst du mich besänftigen und wir machen direkt ein Rasseporträt, damit ich wieder gut drauf bin?
Reklame.
Frisst dein Hund oft Gras? Hat Juckreiz oder Verdauungsprobleme? Das sind klare Signale, dass er sein Futter nicht richtig verträgt. Unsere Empfehlung: Hey Holy. Und nur für kurze Zeit gibt es jetzt für euch einen exklusiven Testrabatt von 45%. Viele Futtersorten enthalten oft schlecht verträgliche Fleischsorten, Getreide oder Zusätze, die Allergien auslösen. Hey Holy setzt dagegen auf nur eine hochwertige tierische Proteinquelle, kombiniert mit optimal verträglichem Gemüse und Obst. Kein Getreide, keine Füllstoffe, keine Zusätze. Dazu werden gezielt funktionale Wirkstoffe eingesetzt, wie Präbiotika für den Darm, Omega-3 und Zink für eine gesunde Haut und glänzendes Fell und Grünlippmuschel für die Gelenke. Hey Holy wird von Tierärzten entwickelt und ist sogar vom DLG-Testinstitut ausgezeichnet für höchste Verträglichkeit, nachgewiesene Wirksamkeit und hochwertige Zutaten. Jetzt 45% sparen mit dem Code TIERISCH in Großbuchstaben geschrieben auf heyholy.com. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Herzlich willkommen zu TIERISCH MENSCHLICH, dem Podcast mit Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig und Hundeprofi Martin Rütter.
So, soll ich direkt ausrasten?
Ja, das ist gut für die Quote.
Pass auf, also an alle. Es ist jetzt Samstagmorgen. Gestern haben die Paralympischen Spiele angefangen. Und ich habe gestern ein latent erbostes Video von der Couch gemacht, weil ich es wirklich zum Kotzen finde, dass die Paralympischen Spiele eine Eröffnungsfeier haben. Und wo wird die gezeigt?
Ja, ich habe das Video schon gesehen, deswegen weiß ich.
Nirgendwo!
Ja.
So, ihr Arschgeigen von ARD und ZDF, was
Moment,
ist mit
Moment.
Euch?
Moment, ich weiß es nicht, aber ich bin ja tatsächlich mit den zuständigen Menschen dort nicht, ich weiß es nicht, wer das entscheidet. Aber,
ja, nee, ganz kurz. Da lasse ich auch jetzt überhaupt keinen hätte nicht und wenn und aber und so, pass mal auf. Wir reden ja oft über Rundfunkstaatsvertrag und so weiter. Mhm. Und ich finde schon, dass es die Verpflichtung der öffentlich-rechtlichen Anstalten ist, eine solche Veranstaltung zu zeigen. Es ist ja quasi lächerlich, also es fängt ja schon damit an, dass dieses scheiß Paralympische Komitee, pass auf, jetzt Zitat wörtlich einer Pressemitteilung, aus Platzgründen nur 2 Athleten jeder Nation einlaufen lässt bei der Eröffnungsfeier. Mhm. Also, dann, wie, was für Platzgründe? Also nimmt jetzt, also jetzt werden wir zynisch, nimmt also der Matthias Mester bei einer paralympischen Eröffnungsfeier mehr Platz ein oder ein Rollifahrer? Das ist ja einfach lächerlich im Quadrat. Also damit fängt die Scheiße ja schon an, dass da nicht alle Athleten einmarschieren. Und davor einmarschieren wird da ja wirklich benutzt. Deshalb ja auch umso lustiger, dass natürlich auch solche Spiele wieder instrumentalisiert werden und Putin da einfaselt von, naja, unsere russischen Athleten sind da am Start. So, da kann ja keiner was dafür, aber trotzdem finde ich wirklich schlimm, dass schon diese Organisationsstruktur so ist, dass es nicht ansatzweise so gemacht wird wie Olympische Spiele. So, mhm. Jetzt geht das los, können nicht alle Athleten einmarschieren. Jetzt lassen sich die öffentlich-rechtlichen Anstalten dazu herab, diese Veranstaltung, diese Eröffnungsfeier im Livestream zu zeigen. Hör mal, was soll denn diese Scheiße? Möchte ich mal sehen, was passiert, wenn die Olympischen Spiele, wenn da die Eröffnungsfeier im Livestream gezeigt wird. Da will ich aber mal den Volksaufstand sehen. Bei den Paralympics sagt man, ach komm, scheißegal, machen wir da. Zeigen wir lieber den 35. völlig sinnentleerten Vorabend-Krimiserie, was weiß ich für ein Müll. Ich finde das so empörend und rege mich so darüber auf, dass wir über Inklusion reden, über Gleichstellung und hast du nicht gesehen. Und ein derart krasses Sportevent wird im Prinzip im Vorbeilaufen gezeigt. Ja, stimmt, ab heute ist Samstag, auch wenn es hier am Donnerstag ausgestrahlt wird, übertragen die Öffentlich-Rechtlichen auch Wettkämpfe, natürlich nicht alle und auch nicht alles live und so. Also ja klar, das ist doch bescheuert. Und ich mich regt das richtig auf. Und mich regt das vor allen Dingen deshalb auf, weil es ja ganz offensichtlich bei dem Thema also gar keine objektive Betrachtungsweise gibt. Man kann ja jetzt noch nicht mal sagen, na ja, vielleicht werden die Quoten nicht so hoch sein, dann können wir uns das hier nicht leisten. Das darf ja im Öffentlich-Rechtlichen keine Betrachtungsweise sein, ob man glaubt, ist das quotentechnisch relevant.
Doch, natürlich. Du musst ja schon auch gucken, dass du nicht immer, also du musst ja die Leute auch erreichen. Und ich bin ja jetzt hier offensichtlich gerade das Sprachrohr für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und es gibt ja immer wieder so Sachen, wo Leute sagen, wieso übertragt ihr das nicht? Oder ich bin ja nicht Teil des Senders. Klar. Genau. Und trotzdem fühle ich mich dabei trotzdem immer ein bisschen mit angesprochen, wenn es darum geht. Ich kann jetzt in diesem Bereich kann ich jetzt gar nicht sagen, was zu der Entscheidung geführt hat, aber ist es nicht tatsächlich auch so, wenn du mal an dich selber zurückdenkst, hättest du dich so vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren schon genauso darüber aufgeregt? Oder ist das nicht auch was bei dir jetzt einfach auch in den letzten Jahren...
Katharina, ja? Das ist aber jetzt eine sehr dünne Argumentation.
Es ist noch keine Argumentation, es ist erstmal eine Frage. Und ich glaube, dass...
aber diese Frage impliziert ja, du regst dich jetzt auf, weil du im Thema bist, aber vor 5 Jahren hättest du dich ja auch noch nicht so getriggert.
Überhaupt nicht. Du weißt doch gar nicht, wo ich damit hin wollte mit dieser Frage. Ich glaube nur einfach, dass das leider eben auch bei vielen Leuten nicht aktiv nachgefragt wird.
Ist ja ein Grund mehr, weil ich
sehe es genauso. Ja, man sollte deswegen noch mehr davon zeigen. Ich kann dazu nur leider, warum diese Entscheidungsprozesse so gelaufen sind, wie sie gelaufen
Katharina,
sind, würde ich,
ich,
nee, nee, ich will das gerne zu Ende führen. Würde ich nur noch dazu eine Sache sagen. Ich weiß, es gibt, glaube ich, einzelne Veranstaltungen, die ausgestrahlt werden, und es gab diesen Online-Stream. Ne? Ich glaube, das ist das, was tatsächlich gelaufen ist. Mehr kann ich dazu leider gar nicht sagen. Einzelne Wettkämpfe wurden jedenfalls auch im Fernsehen übertragen. Und ich glaube wie du, ganz genau wie du, dass es erst dann ein größeres Interesse an dieser Sportart gibt, wenn man einen Schritt nach vorne macht und davon auch mehr zeigt. Das glaube ich, sehe ich genauso wie du.
Und schau mal, ich erzähle dir das ja nicht, weil ich dich dafür verantwortlich mache, sondern ich erzähle dir das, weil wir hier im Podcast über Dinge reden, die uns bewegen. Und ich finde, wirklich, wenn du sagst, wenn du startest mit dem Satz, ja, hättest du dich vor 5 oder 10 Jahren auch darüber aufgeregt, sag das ja ein kleines bisschen.
Nee, was glaubst du denn, du willst jetzt schon wieder irgendwo hin, was ich damit gesagt habe. Ich wollte doch nur einen gesellschaftlichen...
Ja, aber was willst du mir denn damit sagen?
Ja, ich möchte damit einen gesellschaftlichen Missstand feststellen und nichts anderes, dass es einfach auch noch so ist, dass die Leute das leider auch nicht nachfragen. Und damit möchte ich aber nicht sagen, dass es deswegen richtig ist, und da kommen wir beide ja wieder zusammen. Ja.
Nein, das ist mir klar, dass du auch dafür bist, dass so ein Event gezeigt wird, ist mir ja völlig klar.
Ja, ich finde nur, wenn es dann schon im ersten Satz mit Arschgeigen losgeht und gegen
Sender... Arschgeigen sind.
Ja, und aber das nee, mich stört
nee,
das.
Nee, pass mal auf. Nee, sorry, mich stört das gar nicht, weil ich finde, man darf Dinge auch mal klar beim Namen nennen. Und wenn da Entscheider sitzen und sagen, wir werden proaktiv diese Eröffnungsfeier nicht zeigen und Wettkämpfe zeigen wir nur rudimentär, dann ist das für mich eine Arschgeige, die so denkt. Und das werde ich auch immer wieder so aussprechen. Und ich finde wir können ja nicht sagen, ja, das ist aber eine sehr unsachliche Argumentation von Herrn Rütter. Können wir gerne sagen. Aber letztlich, sagen wir noch einmal, haben die Öffentlich-Rechtlichen auch einen Bildungsauftrag. Und ich finde auch, wenn wir immer sagen, ja, aber da guckt ja keiner, da können wir, alles klar, dann können wir Florian Silbereisen in der Dauerschleife laufen lassen in der ARD und 400 Stunden Traumschiff im ZDF, das ist ja einfach Quatsch. Und ich finde sehr wohl, und da ist meine Empörung aus meiner Sicht sehr angebracht und auch meine Sprache sehr angebracht, weil ich finde, ich finde, man kann das ja auch gerne sehr sachlich argumentieren, aber wo liegt denn da die Sachlichkeit, wenn jemand proaktiv sagt, ich werde das nicht übertragen, weil ich glaube, es hat nicht genug Relevanz oder nicht genug Interesse, und das ist ja die Entscheidung. Und,
also für mich würde Sachlichkeit zum Beispiel bedeuten, dass man im ersten Schritt sich vielleicht auch nochmal erkundigt, warum die das gemacht haben. Und
aber
ich glaube,
es gäbe nichts, aber auch nichts an Argumentation, was eine Sekunde dazu beitragen könnte, dass ich sage, hier entwickle ich Verständnis. Ich entwickle dafür kein Verständnis, weil es überhaupt kein Argument gibt. Weil nochmal, wenn wir ARD und ZDF sehen, sehen wir ja ganz eindeutig, dass, also ich bleibe jetzt nochmal bei den großen Shows. Also es ist völlig klar, dass eine Florian Silbereisen, und damit wir uns nicht falsch verstehen, er ist ein ganz, ganz netter Mensch und ich habe überhaupt nichts gegen Florian Silbereisen. Der ist jetzt für mich ein Platzhalter für große Shows, ne? Und da kann ich auch Giovanni Zarella nehmen und jeder weiß, dass ich wirklich einen ganz, ganz guten Draht zu der Familie Zarella habe. Aber trotzdem ist ja klar, dass in diesen Sendungen Geld im Prinzip keine Rolle spielt und da wirklich, wirklich auf die Pauke gehauen wird. Finde ich auch super. Finde ich tolle, große Shows, alles prima. Aber wir können doch jetzt nicht sagen, weil wir glauben, dass die Paralympischen Spiele nicht so eine große Reichweite generieren, zeigen wir es nicht in vollem Umfang. Genau das muss ein Sender machen.
Aber vielleicht ist das ja gar nicht der Grund.
Was für Gründe soll es denn geben? Außerirdische haben mit uns geredet und die Kabel wurden durchgebissen.
Ich habe zum Beispiel gehört, dass jetzt ein Verband, also dass der Deutsche Behindertensportverband zum Beispiel der Eröffnungsfeier ferngeblieben ist.
Ja.
Aus Protest.
Mhm.
Weil man sich solidarisiert mit der Ukraine, weil Sportler aus Russland und Belarus auch unter ihrer Flagge einlaufen dürfen.
Verstehe ich voll.
Möglicherweise, und ich will damit nichts sagen, dass das irgendwie der Grund ist, aber möglicherweise gibt es auch noch andere Beweggründe, die wir jetzt hier gar nicht kennen. Und es ist nicht nur der Beweggrund, da gehe ich einfach nicht mit, weil du sagst, mir ist scheißegal, was dahinter steckt. Das kann für mich keinen Grund geben, warum das so ist. Ja. Und da gehe ich nicht mit, weil mich würde einfach interessieren, warum es so ist. Und ich würde es aber eben auch so sehen, dass ein geringeres Interesse an diesen Sportveranstaltungen kein Argument sein darf. Das würde ich auch so sehen.
Katharina, aber ich sage noch einmal, wenn die Öffentlich-Rechtlichen sich entscheiden, wir werden aus einem politischen Statement, das nicht übertragen. Warum schieben sie es in den Livestream? Da ist es ja übertragen worden.
Auch die Eröffnungsfeier.
Ja, auch die Eröffnungsfeier.
Sein, dass es andere Entscheidungsgremien sind.
Genau. So, pass auf. Worauf ich aber hinaus will und wo ich überhaupt keine Sekunde mit mir verhandeln lasse. Es ist ja, sagen wir mal so, wenn wir jetzt sogar noch sagen, ja, oh, da gibt's da ein politisches Thema oder Politik spielt da eine Rolle. Alles gut. Kann ich auch nicht verstehen, aber trotzdem muss man ja sagen, es gibt ja überhaupt keine Zweifel daran, dass die Öffentlich-Rechtlichen butterweich, sag ich mal, eine Fußball-WM übertragen, egal wie die politische Situation ist, weil es ein Wirtschaftsfaktor ist und weil natürlich der Aufschrei groß wäre, ja, jetzt kann ich in der ARD noch nicht mal meine Fußball-WM sehen. Und ich finde, noch einmal, es gibt kein Argument, wo ich auch nur eine Sekunde Verständnis für hätte. Ich könnte verstehen, dass dieses Argument eine Schwierigkeit sein könnte. Oh, stimmt, da muss man drüber nachdenken. Aber es nicht zu zeigen und auch nochmal nicht alle Wettkämpfe zu übertragen, ist einfach nur Unverschämtheit. Und zeigt eindeutig und ohne Wenn und Aber, dass da eben nicht Leute sitzen, die sagen, hey, pass mal auf, da ziehen wir jetzt hier einfach mal durch und wir setzen hier ein ganz klares Zeichen. Und übrigens, heute an dem Samstag läuft auch mal wieder ein Fußball-Frauen-Länderspiel im Stream statt im linearen Fernsehen. Ne, muss man sich auch mal kurz fragen, was ist da los? Also ich bleibe dabei. Finde ganz, ganz extrem wichtig, dass es öffentlich-rechtliches Fernsehen gibt. Und ich gehöre nicht zu denen, der hier was von Zwangsgebühren erzählt. Aber ich finde schon sehr, sehr dünn. Und dass da an solchen Stellen einfach nicht ganz klar gesagt wird, okay, alle Kohle rein in so ein Event, finde ich irgendwie dünn.
Ich habe nur gerade noch drüber nachgedacht, was mein Problem genau ist. Und ich glaube, mein Problem ist, dass ich darüber zu wenig weiß. Und ich kenne mich auch mit tatsächlich, das weißt du ja auch, ich kenne mich auch mit Sportveranstaltungen im Fernsehen und was da eigentlich sonst los ist. Ich gucke da halt auch nicht hin, wenn es die normalen Olympischen Spiele sind. Und damit will ich aber nur sagen, das macht die Diskussion für mich ein bisschen schwierig, weil ich bin immer, wenn ich mich auseinandersetze, lieber noch ein bisschen besser informiert. Aber nochmal, und ich hoffe, dass das auch zwischen deinen Ohren ankommt, wir sind uns in der Sache ja total einig.
Das kommt total an. Aber weißt du, ich finde dieses man muss da mal beide Seiten sehen und so weiter, finde ich eben nicht bei allen Themen. Tut mir einfach leid.
Aber du hast Da kommt ein Strohmann-Argument nach dem anderen. Das ist nicht das, was ich sage. Man muss auch beide Seiten sehen. Ich wüsste nur ganz also gerne sagst, ein bisschen mehr über die Sache.
Nee, du sagst, du kannst dich nicht positionieren, weil du gerne mehr wüsstest, warum es Gründe gibt.
Ich wüsste es vorher halt ganz gerne und ich habe mich ja positioniert, indem ich gesagt habe, ich finde auch, es sollte mehr da sein und das Argument, dass das Interesse daran vielleicht nicht so groß ist wie an der anderen Sportveranstaltung, kann kein Argument sein. Soweit könnte ich das sagen, aber ich würde mich jetzt auch wiederholen. Ich habe das
Gefühl, wir können auch direkt weitergehen zu Politiker Manuel Hagel, der scheinbar eine offensichtliche leichte Perversion hat und sich an 16-jährigen Schülerinnen aufheizt. Und aber trotzdem für ein politisches Amt antritt.
Ich habe jetzt gesehen, dass er Schwierigkeiten hat, den Treibhauseffekt zu erklären. Und ich weiß nicht, ob du diesen Ausschnitt auch gesehen hast.
Vielleicht holen wir eben alle kurz ab. Manuel Hagel, CDU-Politiker, möchte in Baden-Württemberg ein politisches hohes Amt erreichen. Und erzählt zugegebenerweise in einem 7 oder 8 Jahre alten Interview, was es kein bisschen besser macht, dass er mal in einer Schule war und dort irgendwie einen Termin hatte und sagt dann so sinngemäß und ich glaube fast sogar wörtlich, na, da gibt's ja für so einen jungen Politiker schlimmere Termine als eine reine Mädchenklasse. Ich erinnere mich noch an die 16-jährige Eva mit ihren rehbraunen Augen und ihren braunen Haaren. Spätestens an der Stelle musst du als Journalist dem auf den Kopf kotzen, weil du es gar nicht aushalten kannst. Und dann wird er jetzt, dann hat Zoe Meyer, was ich sehr gut finde, nochmal ganz kurz auf das Interview hingewiesen und gesagt, ey, ganz kurz mal eben, wollen wir uns das mal eben angucken? Und was wäre eigentlich los, wenn eine weibliche Politikerin sagen würde, ha, ich war da in so einem jungen Internat, da kam der stramme Bube um die Ecke, was wäre denn da? Also ist ja gar nicht vorstellbar. Also keine Frau auf diesem Planeten, die auch nur eine Sekunde bei Verstand ist, würde ja auf so eine Idee kommen. Aber bei den Jungs wird das so durchgewunken. Und deshalb finde ich richtig, es nicht durchwinken zu lassen. Und dann geht's noch besser und weiter. Dann wird er auf einer Podiumsdiskussion gefragt, ja, das war ja, ne, ist ja schon ein paar Semester her, aber wie stehen wir denn heute dazu? Ha, würde ich so nicht mehr sagen. Meine Frau hat mir da ganz schön den Kopf gewaschen. Aha, ist also ihre Frau so eine Art moralisches Gewissen? Ja, Schnitt, junge Linken-Politikerin ruft rein, ja, sollte dann nicht ihre Frau kandidieren? Großartig, ich könnte diese Frau, ne, ich könnte eine Krone aufsetzen. Es ist wirklich schlimm. Dann geht Manuel Hagel, dem scheinbar wirklich viel Hagel auf die Birne geknallt ist, geht in eine Schule, ist da nicht in der Lage, den Treibhauseffekt zu erklären. Finde ich schon mal witzig. Finde ich aber auch gar nicht so dramatisch. Er hätte ja auch sagen können, ey, pass mal auf, mir sind die Folgen bewusst, aber könnte das einer erklären, der wirklich ein Experte ist. Punkt. Wäre okay gewesen für mich. Aber noch besser ist, dass er volle Suppe die Lehrerin maßregelt. Hast du das gesehen?
Ja, das habe ich gesehen. Der war auch richtig gestresst von ihr. Ja, und ich glaube, es wäre so ein politisches Amt.
Wenn der in ein politisches Amt kommt in Baden-Württemberg, ne, ey Leute, dann in Baden-Württemberg, dann beschwert euch über gar nichts mehr. Also wenn wir das durchwinken, also das ist ja wirklich Wahnsinn.
Ich frage mich auch gerade, ob
jetzt eine Stunde so weitermachen, weil mich diese Woche so viele Themen aufgeregt haben. Willst du mich besänftigen und wir machen direkt ein Rasseporträt, damit ich wieder gut drauf bin? Ich hab so Puls gehabt diese Woche, das ist Wahnsinn.
Das Rasseporträt. Reklame.
Sag mal, wenn du mit der Trudi spazieren gehst und es ist so Wochenende, du hast Zeit, was sind so die längsten Spaziergänge, die ihr macht?
Ich würde sagen 2 Stunden.
Okay. Und wenn ihr, als ihr im Urlaub wart und wandern wart?
Dann natürlich auch schon mal länger. Da ist jetzt Trudi noch nicht dabei gewesen, aber mit Alma haben wir durchaus auch so 3-4 Stunden Touren gemacht.
Und mampfst du währenddessen?
Ich muss mampfen, sonst bin ich eine Zumutung für meine Umwelt.
Ich habe das ehrlich gesagt auch. Ich habe immer irgendwie was zu mampfen dabei und will an der Stelle eine Empfehlung machen. Kennst du Koro?
Ich kenne Koro. Ich kenne Koro sehr gut. Ich kenne sehr viele Produkte von Koro.
Okay, und ich habe auch schon Menschen beim Spaziergang erlebt, die so leicht, wie nennt man's, unterzuckert und in Mampfestimmung waren.
Hangry,
und die waren
kann man auch sagen.
Hangry, ja. Und die waren so hangry, dass die kurz davor waren, die Hundeleckerchen zu mampfen.
Ja.
Kann man machen, ich rate aber davon ab. Und kann an der Stelle empfehlen, und meine es wirklich so, wie es ist, die Koro Energy Balls. Hast du die schon mal gemampft?
Ich habe sie, aber noch nicht alle Sorten. Es gibt, glaube ich, verschiedene Sorten und mein Favorit bislang ist die gesalzene Pistazie.
Finde ich gut, da sind wir sehr ähnlich unterwegs. Also ganze Kram besteht aus Nüssen und Datteln. Finde ich gut, sind aber, das ist ja immer, finde ich, so ein bisschen die Schwierigkeit bei einem Snack unterwegs. Die sind eben nicht so süß, dass du direkt ohnmächtig wirst.
Ja.
Und das finde ich irgendwie cool. Also einfach mal probieren. Ich mag die sehr und der Rest der Familie auch. So viel kann ich schon mal verraten. Also gönnt euch mal, guckt mal rein bei Koro.
Und was wäre Podcast-Werbung ohne einen Rabattcode? Mit dem Code tierisch in großen Buchstaben bekommt ihr jetzt 5% bei Koro. Den Link zum Shop und alle Infos findet ihr in den Shownotes. Okay. Die Nummer, um die es geht, ist die FCI Nummer 3. Der Kopf ist reichlich behaart. Rüden sollen einen kräftigeren Kopf haben.
Kopf ist reich.
Also keine Tonsur. Eine Tonsur zum Beispiel, so eine Pläte, wäre ein Fehler.
Steht aber nicht da, ne?
Nein.
Eine Pläte wäre ein Fehler. Das wär sehr, wir sollten eigentlich die ganzen VDA-Beschreibungen nach unserer Stimmung umschreiben. Eine Pläte, herzlich willkommen. Rassismus. Eine Pläte wäre ein Zuchtausschlusskriterium.
Also
ich kriege das jetzt nicht mehr weg. Ich stelle mir jetzt gerade Hunde mit Pläte vor. Und ich habe übrigens, mich hat eine Budelzüchterin angeschrieben, warum ich permanent Mischlinge suchen würde. Ich könnte doch mal einen Budel zum Verkauf anbieten. Und dann war ich, weil ich ja einfach nicht anders kann, bei ihr auf dem Instagram-Account. Und das volle Brett der Perversion. Also auch natürlich klar, an der Schnauze wieder geschnitten, also Tasthaare weggeschnitten, Verstoß Tierschutzgesetz übrigens, und karikaturähnliche Schuhe. Also das kannst du dir echt nicht vorstellen. Und ich weiß Schuhe? Nicht, in welcher Höhle die geschlafen hat die letzten 30 Jahre, dass sie auf die Idee kommen könnte, dass ich so einen Hund empfehle. Also das muss man sich einfach mal vorstellen.
Was war karikaturähnlich?
Eine Schuhe.
Ach, Schuhe. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay, ja, verstehe. Hab das Bild im Kopf. Ja.
Ja, okay. So, also Pläte ist nicht gewünscht bei dem behaarten Hund.
Ja. Verhalten. Durch und durch ein Terrier. Das ist ein Hinweis für dich. Das alles entscheidende Merkmerkal, der Ausdruck, muss durchdringend und wachsam sein.
Und jetzt sagst du mir noch, ja, durch und durch ein stark behaarter Terrier aus der Region. Ich sag einfach wieder Terrier. Hast du nicht schon mal mehrmals? Ja, egal. So, ein Terrier, der sehr stark behaart ist. Okay.
Ja. Der Schädel, kräftig und ausgewogen. Die Augen, dunkel oder dunkelhaselnussbraun, mittelgroß und gut eingesetzt. Durchdringend im Ausdruck. Zu den Ohren, dünn und nicht groß. Nach vorne fallend oder nach vorne gerichtet, dicht an den Seiten des Kopfes getragen, sodass der durchdringende, scharfe Terrier-Ausdruck noch stärker betont wird.
Also optisch hat das ja schon ein bisschen was vom Irish Terrier, was du so erzählst. Aber der ist es nicht, das sehe ich an deinem Blick und ich glaube, den hatten wir auch schon mal.
Die Ohren, hast du das zu den Ohren noch aufgenommen?
Ja,
ne?
Kippen Hals so ein bisschen von nach vorne. Passenden.
Diesmal hat der Hund einen Hals. Der Hals ist von passenden Proportionen mit gutem Schulteraufsatz mäßig lang. Übrigens, letztes Mal, ne, gab es ja doch einige Leute, die beim Abputzen die Halslosigkeit doch wirklich anerkannt haben. Und natürlich wird dieser Eindruck auch ein bisschen durch das Fell verstärkt. Aber ja,
einer hat geschrieben, du beschreibst mich in dem Rasseporträt. Ist das schon Bodyshaming?
Ach so, dich oder was? Das war auf dich bezogen.
Ja, mich. Ah. Ja.
Ja, das ist Bodyshaming, ganz eindeutig. Die Rute dünn, gut angesetzt. Aufrecht und fröhlich getragen. Und was haben wir hier noch? Das Gangwerk, auch immer sehr aufschlussreich, gut koordiniert.
Was für eine Farbe
parallel.
Hat der Hund? Haben wir darüber schon geredet?
Nee.
Weil, wenn es der Irish nicht ist, dann ist es wahrscheinlich
Blau
so was.
In jeder Schattierung.
Ja, Kerry Blue, ne?
Yes, Kerry Blue, ist der Kerry Blue.
Ja. Wird übrigens immer, wenn die Leute mit dem unterwegs sind, müssen die erklären, dass es kein Schnauzer ist.
Ja, und siehst du, das hätte man mir auf jeden Fall auch erklären müssen.
Ja, also darunter leiden die auch sehr, wenn die einen Kerry Blue haben. Weil die Leute dann sagen, oh, das ist ja ein Mittelschnauzer. Weil so Riesen-Öschis, also wirken jetzt nicht so wie der sag ich mal, der große Schnauzer. Aber weil es die ja auch so in Pfeffer und Salz gibt, die Schnauzer, werden die dann oft verwechselt.
Hm.
Ja, es gibt, also sagen wir mal, der signifikante Unterschied ist, dass natürlich der Schnauzer viel, viel wachsamer ist. Aber der Kerry Blue ist auch nicht gerade zimperlich, muss man sagen. Sehr robuste Hunde, ordentliches Jagdtemperament, also nicht so richtig anfängertauglich, finde ich. Die haben schon eine gewisse, ja schon Terrier ist da schon groß geschrieben, finde ich.
Wusstest du, dass die auch auf die zur Otterjagd eingesetzt worden sind? Nee. Also hier Otter? Steht, bei der Verwendung wird bei der schweren Aufgabe eingesetzt, Otter im tiefen Wasser anzugreifen, sich unterirdisch mit Dachsen auseinanderzusetzen und Raubzeug zu jagen.
Ja,
er ist ein guter Wachhund und treuer Begleiter. Raubzeug ist das Wilddeutsch für Raubtiere wie Luchs oder sowas in der Richtung? Könnte das sein?
Aber schau mal, Otter, also das ist ja auch so ein bisschen, in Deutschland wird ja das Nutria bejagt natürlich kleine Nebeneinnahmequelle, denn in manchen Bundesländern ist es so, dass du einen Zehner vom Staat kriegst, wenn du ein totes Nutria präsentierst und sagst, hier habe ich gefangen. Teilweise auf eine kernige Art und Weise mit Fallen bejagen und dann in der Falle erschießen. Und da denke ich ja immer, naja, wenn wir es doch schon gefangen haben, wie wäre es zum Beispiel, jetzt kommt der Tierschützer mit einer Kastration und wieder laufen lassen.
Ja.
Da gibt es genug Momente, wo der Jäger noch zu blöd ist, in die Falle so reinzuschießen, dass das Nutria beim ersten Schuss tot ist. Worauf ich hinaus will, ist, wenn du bei der Nutria-Bejagung einen Hund einsetzt, ist das nicht ganz ohne, weil Nutria sich sehr massiv wehrt. Und auch Zähne hat, die nicht ganz ohne sind. Und das könnte ich mir auch vorstellen, dass so ein Otter auch nicht direkt sagt, ach ja gut, dann stelle ich mich tot. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass es eine gewisse Schärfe braucht für die Otterjagd.
Mhm. Kann ich mir auch vorstellen. Und man muss ja auch sagen, irgendwie ja auch beachtlich, weil der Otter ist ja im Wasser in seinem Element. Dieser Hund sieht eigentlich gar nicht so danach aus, als wäre das sein Element. Naja.
Ja, aber da stelle ich mir jetzt nicht so vor, dass der Kerry Blue da hinterher schwimmt und die da ein Wettrennen machen, sondern wenn die so am, ich sag mal, da, wo der Hund dann noch so stehen kann, da rumstapft und dann zupackt. Ich glaube, so könnte ich es mir vorstellen. Weil so wird's ja auch sein, wenn die Nutria-Jagd ist. Also brauchst du ja eine Nutria nicht hinterher zu schwimmen, im klassischen Sinne.
Ja.
Also eine nicht angeschossene Nutria hinterher schwimmen ist ja sehr sinnlos.
Ja, das glaube ich auch. Die Liste der möglichen Erkrankungen ist mal wieder recht lang. Von Hautproblemen über HD, über trockenes Auge, zu Zahnproblemen bis zu von Willebrand-Krankheit, über die haben wir hier auch schon mal gesprochen. Das ist so eine Blutgerinnungsstörung. Und damit ist die Liste bei diesem Hund auch noch nicht zu Ende.
Ach, interessant, weil wenn du mich jetzt gefragt hättest, jetzt habe ich auch nicht wahnsinnig viele von denen kennengelernt, vielleicht 3 oder so, also trainingstechnisch. Also bin ja jetzt wirklich überhaupt kein Experte. Aber
ja.
die ich kennengelernt habe, die wirkten so, ja, robust, Terrier, ähnlich. Also ich hätte gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass es da dann doch viele Krankheiten gibt.
Mhm.
Interessant ist übrigens auch, ich kriege oft auf das Rasseporträt bezogen die Frage gestellt. Sag mal, eigentlich bei allen Rassen, die ihr vorstellt, kommt ja doch immer so mindestens so 2, 3 so Krankheitsverläufe oder du sagst ja, dafür sind die eigentlich empfänglich. Es ist so schade, dass wir eigentlich im Grunde von Mischlingshunden so keine Statistiken haben. Ne? Also jedenfalls kenne ich keine validen Studien.
Mhm.
Und gibt es Hunderassen, die im Grunde nahezu frei von Erbkrankheiten sind?
Ja. Also ich glaube,
ihr könnt
dass
das ja mal schreiben,
also
der Aufruf tatsächlich mal an die Community. Könnt ihr Vorschläge machen von Rassen, von denen ihr glaubt, das sind so die gesündesten im Grunde?
Mhm. Und dann checken wir das nochmal. Ich kann mich, glaube ich, vielleicht so insgesamt an 2 oder 3 erinnern, wo die Liste nicht ganz so lang gewesen ist. Und da waren
ja,
das
klar.
aber auch oft, da waren das oft welche, die noch nicht so lange so eng genetisch gezüchtet werden, die dann zum Beispiel aus irgendwelchen verschiedenen Hütehundschlägen aus Osteuropa sozusagen zusammengewürfelt wurden. Ich glaube, dass das sowas gewesen ist zum Beispiel, was nicht ganz so problematisch ist.
Ja, aber interessant ist ja, dass also fast oder sehr, sehr häufig bei mittelgroßen Rassen angefangen das Wort Hüftgelenksdysplasie kommt. Und interessanterweise, ich habe, als ich früher viel mit Dr. Neumann rumgegangen habe, hat der immer gesagt, er glaubt ja, dass die HD nicht nur durch schlechte Zuchtselektion kommt, sondern auch vor allen Dingen dadurch, dass die Statistiken sozusagen auch natürlich insofern nicht ganz richtig sind, weil sie auch ja den 8, 9, 10 Jahre alten Hund haben, wo die Hüfte dann nicht mehr komplett in Ordnung ist. Und er sagt, nahezu jeden Wolf, den er bei einer Obduktion oder bei einer Untersuchung begleitet hat, hatte im Alter eine Hüftgelenksdysplasie. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass er auch da natürlich ein sehr verzerrtes Bild hat, weil die natürlich auch Nachzuchten hatten und so weiter. Also auch das kann man jetzt nicht zu 100% stehen lassen. Aber er sagt, dass ja im Prinzip biologisch, wenn so eine Hüfte mal 8, 9 Jahre hält, reicht das ja im Grunde schon.
Das stimmt. Also das ist ja bei Menschen ja auch nicht anders. Man kriegt ja im Alter auch gerne schon mal, also nicht gerne, aber man kriegt ja schon mal ein neues Hüftgelenk eingesetzt.
Und dann interessiert man sich für Vögel.
Das werde ich mir mal kurz notieren. So, HD, Wölfe. Es ist notiert. Ich werde der Sache mal nachgehen.
Danke.
Ich hab noch was anderes für dich recherchiert. Das war ja ein Auftrag zu den Körperhaaren. Das kommt mir hier gerade auch entgegen. Es ist tatsächlich so. Du hast nämlich beim letzten Mal dich darüber gewundert, warum Männern ab einem gewissen Alter die Haare auf dem Kopf ausfallen, dafür aber sich an anderen Körperstellen vermehren, insbesondere zum Beispiel in den Ohren oder auch in der Nase, auf dem Rücken und so weiter. Und offenbar ist es so, dass das Hormon Testosteron sehr unterschiedlich wirken kann auf so Haarzellen. Und es kann dazu führen, dass die Haare auf dem Kopf nicht nachwachsen. Also die lassen es ja jetzt nicht aktiv ausfallen, es kommen keine neuen Haare nach. Und aber eben an anderen Körperstellen eine ganz andere Wirkung haben können. Und tatsächlich ist es nun mal so, es hat nicht alles, was unser Körper so aufweist, hat direkt einen unmittelbaren evolutionsbiologischen Vorteil oder Nachteil, sondern es ist eher so eine Art Nebenwirkung. Und so muss man es auch mit den Körperhaaren sehen.
Absolut. Also ich habe da auch tatsächlich einen langen Vortrag einer von mir sehr geschätzten Frau, die in der Altenpflege arbeitet, bekommen. Hab da sozusagen eine kompakte Zusammenfassung schriftlich sogar noch bekommen. Hab's also jetzt inzwischen verstanden.
Alles klar. Und ich habe noch was anderes Interessantes rausgefunden. Und zwar, mir ist ja mit meinem Alter jetzt auch aufgefallen, ich krieg zwar auch mehr Haare am Kinn, aber es zeigt sich noch eine Beobachtung, die offenbar eine Altersfrage ist. Und zwar, das Interesse an der Vogelwelt nimmt zu. Also die Vogelbeobachtung ist mit fortschreitendem Lebensalter offenbar was Leute mehr anspricht. Es gibt ja in UK gibt's ja dieses Birding, das ist ja auch eine gesellschaftsübergreifende Leidenschaft der Leute da. Also man stellt im Grunde den Vögeln mit einem Fernglas oder auch ohne nach, beobachtet die einfach und sammelt die wie so Pokémon Go. Muss man sich das vorstellen, nur eben analog mit richtigen Tieren. Und jetzt gibt's eine Untersuchung, man weiß ja schon länger, dass zum Beispiel Tanzen oder eine neue Sprache lernen und so weiter, dass das das Gehirn verändern kann. Und zwar in dem Sinne, dass man so einen etwas größeren Puffer hat, was so kognitiven Zerfall im Alter betrifft. Und dasselbe hat man auch, wenn man gerne Vögel beobachtet. Also das macht nicht nur Spaß, sondern es könnte unter Umständen sogar auch gut fürs Gehirn sein. Das hier noch als kleiner Service.
Ich nehme ja immer für mich
Anspruch. Du musst dich so zusammenreißen.
Ja. Total. Ich muss mich gar nicht zusammenreißen, aber ich nehme ja für mich in Anspruch, dass ich mich wirklich weiterentwickelt habe und es auch immer gerne stetig machen möchte. Und ein Teil der Weiterentwicklung war, dass ich jetzt nicht sofort in flapsige Kommentare umgeswitcht bin, aber woran ich erkenne, dass ich mich gar nicht weiterentwickelt habe und immer noch das Erbsenhirn von früher habe, aber alles in meinem Kopf war Achterbahn jetzt. Also das heißt, alles, meine Gedanken waren noch dieselben, Nur ich habe sie halt nicht rausgelassen. Vielleicht ist es eine Mini-Entwicklung, aber sie ist doch viel kleiner, als ich dachte, stelle ich gerade fest.
Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was diese Gedanken gewesen sind.
Nee, schreibt es bitte nicht in die Kommentare. Aber wirklich, ich bin wirklich... Naja, egal.
Sei mal einen Moment stolz auf dich. Ich habe noch eine Frage an dich. Es sei denn, du hast noch was anderes, aber...
ich habe noch viele Sachen, aber hau raus.
Reklame.
Sag mal, wenn du mit der Trudi spazieren gehst und es ist so Wochenende, du hast Zeit, was sind so die längsten Spaziergänge, die ihr macht?
Ich würde sagen 2 Stunden.
Okay. Und wenn ihr, als ihr im Urlaub wart und wandern wart?
Dann natürlich auch schon mal länger. Da ist jetzt Trudi noch nicht dabei gewesen, aber mit Alma haben wir durchaus auch so 3-4 Stunden Touren gemacht.
Mhm. Und mampfst du währenddessen?
Ich muss mampfen, sonst bin ich eine Zumutung für meine Umwelt.
Ich habe das ehrlich gesagt auch. Ich habe immer irgendwie was zu mampfen dabei und will an der Stelle eine Empfehlung machen. Kennst du Koro?
Ich kenne Koro sehr gut. Ich kenne sehr viele Produkte von Koro.
Okay, und ich habe auch schon Menschen beim Spaziergang erlebt, die so leicht, wie nennt man's, unterzuckert und in Mampfestimmung waren.
Hangry,
und die
waren, kann man auch sagen.
Hangry, ja, und die waren so hangry, dass die kurz davor waren, die Hundeleckerchen zu mampfen.
Ja.
Kann man machen, ich rate aber davon ab. Und kann an der Stelle empfehlen, und meine es wirklich so, wie es ist, die Koro Energy Balls. Hast du die schon mal gemampft?
Ich habe sie, aber noch nicht alle Sorten. Es gibt, glaube ich, verschiedene Sorten und mein Favorit bislang ist die gesalzene Pistazie.
Finde ich gut, da sind wir sehr ähnlich unterwegs. Also ganze Kram besteht aus Nüssen und Datteln. Finde ich gut, sind aber, das ist ja immer, finde ich, so ein bisschen die Schwierigkeit bei einem Snack unterwegs. Die sind eben nicht so süß, dass du direkt ohnmächtig wirst.
Ja.
Und das finde ich irgendwie cool. Also einfach mal probieren. Ich mag die sehr und der Rest der Familie auch, so viel kann ich schon mal verraten. Also, gönnt euch mal, guckt mal rein bei Koro.
Und was wäre Podcast-Werbung ohne einen Rabattcode? Mit dem Code tierisch in großen Buchstaben bekommt ihr jetzt 5% bei Koro. Den Link zum Shop und alle Infos findet ihr in den Shownotes. Hast du schon, es ist eigentlich eine Frage aus der Hörerschaft und es ist jetzt nicht so, als wäre die uns zum ersten Mal gestellt worden und ich habe dazu jetzt aber keine gute Statistik. Es geht um das Thema Hunde und Elektroautos.
Ich begrüße Sie, Hörerpost, die Rubrik Höreranliegen. Freunde, wenn ihr noch was braucht, ruft einen anderen an.
Ich zitiere, mein Bruder hat einen Doggenmix mit dem Namen Smokey. Smokey fährt gut im Auto mit, legt sich hin und entspannt, aber nur im Auto mit Verbrennermotor. Im zu der Familie ebenfalls gehörenden Elektroauto steigt er zwar ein, aber dann findet er es doof. Er bleibt die ganze Fahrt stehen und kann nicht entspannen. Das hat zur Folge, dass zum Beispiel Urlaubsfahrten nicht mit dem E-Auto gemacht werden können. Ein Gespräch mit der Tierärztin bestätigte den Verdacht. Es gibt offenbar öfter Hunde, die nicht gerne an der Elektromobilität teilnehmen. Habt ihr da im Netzwerk Erfahrung? Gibt es eventuell zwischen den Herstellern Unterschiede? Liebe Grüße aus Niederolm.
Also ich persönlich glaube, dass das eine sehr, sehr subjektive Wahrnehmung ist. Ich habe aber eine Theorie, woran es liegen könnte. Weil ich tatsächlich, aber vielleicht natürlich auch, weil ich jetzt mit dem Thema E-Mobilität ja sehr offensiv umgehe, krieg öfter von Leuten geschickt, die sagen, hey, unser Hund ist eigentlich nie gern ins Auto gestiegen. Jetzt mit dem E-Auto geht es besser. Es ist auch nicht die Thematik weg, aber es geht besser. Und da erkläre ich kurz, da ist es in aller Regel so. Und wenn ich mit den Leuten an den Kontakt gehe, haben wir es dann auch rausgefiltert, dass der Hund natürlich A, schon die Assoziation hat, okay, ich gehe jetzt ins Auto, mich erwartet was Blödes. Der hat also schon gelernt, Autofahren gleich doof. Jetzt kommen verschiedene Schlüsselreize. Und sehr häufig ist es bei diesen Hunden, die so leicht unsicher im Auto sind, noch nicht das Einsteigen. Ich kenne also ganz viele Hunde, denen wird kotzeschlecht während der Fahrt, die steigen aber trotzdem erstmal ein. Und dann kommt der nächste Schlüsselreiz, ist nämlich der Motor wird gestartet. Und in der Sekunde, wo das ja nicht stattfindet beim E-Auto, habe ich jetzt die Erfahrung gesammelt, dass der Hund sagt, okay, wir fahren schon, aber tuckert noch nicht. Also, dass so der erste Impuls von, ach scheiße, jetzt geht's los, erstmal gar nicht da ist. Das heißt also, dass da ein kleiner Vorteil da ist. Die Theorie, warum aber da jetzt die Wahrnehmung ist, boah, im Elektroauto tut er sich schwerer. Ich selber, es ist überhaupt nicht wissenschaftlich, was ich jetzt erzähle, aber ich selber habe das erlebt an mir und alle Menschen, die ich kenne, die auf E-Mobilität umgestiegen sind, beschreiben dasselbe Phänomen. Wenn du zu Anfang E-Auto fährst, du fährst anders, weil du so fasziniert bist von dieser Beschleunigungsmöglichkeit und weil es so unmittelbar ist. Also ich erlebe das wirklich immer wieder, wenn ich Leute mal mit dem ID7 oder dem ID3 fahren lasse, dass die erstmal so nach vorne schießen und es weil diese Unmittelbarkeit bei E-Mobilität, es gibt keinen Schaltvorgang, der eine kurze Pause macht, du tippst das Pedal an und der Wagen ist sofort on fire. Und die meisten Menschen, die mit einem Verbrenner unterwegs sind, fahren ja doch gerade in den ersten Kilometern eher ein bisschen behutsamer. Und das ist bei E-Mobilität weg. Wenn du jetzt ein paar Wochen E-Auto gefahren bist, dann ist diese Geilheit auf dieses, oh, da rumst aber, die lässt dann nach und irgendwann normalisiert sich das auch. Und ich glaube sehr wohl, dass das eine Rolle spielt, dass die Leute mit einem E-Auto zu Anfang etwas weniger vorsichtig fahren und die Unmittelbarkeit ist. Und wenn der Hund jetzt 3-4 Mal erlebt hat, boah, das hat aber jetzt mehr geschaukelt oder ich bin aber häufiger aus dem Gleichgewicht gekommen, dass er das dann tatsächlich da auch lernen kann. Ich glaube eben nicht, dass ein Hund automatisch, also wenn wir jetzt einen Hund nehmen, der noch keine Erfahrung hat, glaube ich nicht, dass der Verbrenner ein Vorteil ist. Ich glaube aber auch überhaupt nicht, dass das E-Auto ein Vorteil ist. Also da sehe ich überhaupt keinen Zusammenhang. Ich glaube, das wird immer mit Vorerfahrung zu tun haben und mit dem Fahrer. Wir hatten mal bei Hundeprofi hatten wir mal einen Fall, wo ein Ridgeback sich immer vollgegöbelt hat im Auto. Und dann bin ich mit Probe gefahren und habe zu Herrchen gesagt, hör mal ganz ehrlich, ich bin auch gleich kurz davor. Also ich habe sowas noch nie erlebt, wie ich immer so Auto fahren kann. So was Ruckartiges und Bremsen und Gas und Bremsen und Gas. Wie auf dem Schaukelpferd. Und tatsächlich war es doch interessanterweise bei der Frau deutlich besser. Also für den Hund wirklich auch.
Für den Hund auch, okay. Das sollte auf jeden Fall ein Zeichen sein. Bei Trudi war das am Anfang ja auch so, dass die, als die kam, die hat ja bei Johanna leider auch einige Male in die Box gekotzt auf dem Weg. Und das hat sich jetzt bei ihr aber komplett gelegt. Und in der letzten Woche war mir aufgefallen, dass sie auch so ein bisschen unruhiger geworden ist. Und dann hatte ich auf Johannas Tipp jetzt aber auch nochmal versucht, sie nochmal mehr zu begrenzen im Auto. Also die ist eigentlich angeleint auf der Rückbank und jetzt ist sie aber wieder in der Box und damit hat sich dieses Hecheln, was sie zwischendurch jetzt gezeigt hatte und auch so eine Unruhe, hat sich dadurch wieder komplett gelöst, weil Johanna eben meinte, das ist für uns erstmal nicht so intuitiv, aber die mögen das eigentlich ganz gerne, wenn die so begrenzt sind, mehr was zum Anlehnen haben, das würdest du auf jeden Fall auch bestätigen, so wie du guckst.
Total. Es gibt ganz viele Hunde, die, wenn sie auch rausgucken können, unruhiger werden, das nicht so richtig verarbeiten können oder sogar auf Reize reagieren und die in der Box oder mit, sag ich mal, mit einer räumlichen Einschränkung viel besser klarkommen. Mhm. Also das würde ich wirklich so bestätigen. Das ist nicht bei jedem Hund so und es gibt auch Hunde, die finden die Box total scheiße und die sind dann doch, die gucken lieber raus und dann geht's denen besser. Aber wenn ich einen Hund habe, der unruhig ist, würde ich auf jeden Fall mit einer Box trainieren. Aber natürlich den Hund an die Box gewöhnen, nicht einfach reinstecken und sagen, viel Spaß bei der Autofahrt. Ich habe 2-3 Sachen noch. Hast du, Evelyn Bodecki findet so in deinem Kosmos nicht so statt, ne? In meinem sehr wohl, weil ich die wirklich mag. Ich finde die.
Sagst du nochmal, wer das ist?
Evelyn Bodecki war Kandidatin beim Bachelor vor vielen Jahren und kokettiert immer damit, dass ihr Flug zu der Location länger war als die Sendezeit, die sie hatte, weil sie als Erste rausgeflogen ist. Mhm. Und die ist so ein, sag ich mal, für mich ist die so ein bisschen, also die kokettiert immer sehr damit, dass sie nicht so geistig auf der Höhe ist, ne? Und das ist sie aber total. Also stimmt, sie ist jetzt bestimmt nicht jemand, die ich als Telefonjoker zum Thema Astrophysik anrufen würde oder aber sie ist jetzt bestimmt so, wenn wir jetzt über Bildung reden und ich kann das wirklich so sagen, weil sie das alles auch so öffentlich sagt, zum Thema Bildung, glaube ich, da ist sie jetzt nicht so, gehört sie nicht so zu den Top 3 Leuten, die ich kenne, aber was die eben hat und deshalb ich liebe die heiß und innig, die hat so eine ganz hohe soziale Intelligenz. Und die kennt sich total. Die weiß genau, wer sie ist. Und sie hat auch sehr schnell im TV ihre Rolle verstanden. Und was ich an der wirklich liebe, ist, gar keine Allüren und die ist seit 10 Jahren wirklich fett im Geschäft. Also da müssen wir uns keine Sorgen mehr drum machen. Überhaupt keine Star-Allüren, ist wirklich zu Leuten freundlich, ist pünktlich, liefert ab, ist dies eine 1 mit 100 Sternchen. Und die hat so eine total tolle Art, auch über sich selber zu lachen. Also die ist super einfach, ne? Und weißt du, so von ihrem ersten mehr verdienten Geld erstmal den Eltern ein Haus gekauft, ist ein totaler Familienmensch. Also die ist super einfach. So. Und jetzt hat die ein Video gepostet und hat auf der Straße einen Frosch gefunden. Und allein dafür kriegt die ein Krönchen auf, hat diesen Frosch genommen und ist mit dem zum Tierarzt gefahren. Und das finde ich einfach schon total schön, weißt du? Also, ja, dass da jemand nicht sagt, ach komm, scheiß auf den Frosch, ist dann mit dem zum Tierarzt gefahren und hat aber dann ein Video gemacht. Ja, der Frosch ist untersucht worden, war nicht zu retten, ist eingeschläfert worden, 320 Euro.
Oh nein, nein.
Und dann, Zitat, ganz schön viele Kröten für eine Kröte. Und ich habe so gelacht, weil, also, natürlich will sie damit, also manche haben wieder geschrieben, ja, aber man muss doch trotzdem helfen. Sie hat ja gar nicht gesagt, beim nächsten Tier halte ich nicht mehr an oder scheiß auf Tiere. Überhaupt nicht. Aber ich fand es trotzdem total witzig, dass ja, Evelyn anhält, die Kröte mit dem Tierarzt fährt, der Tierarzt untersucht die. Erstmal in der Rechnung Aufnahme des Patienten 30 Euro. Und ich fand das wirklich witzig. Und ich fand, das war so eine klassische Evelyn-Geschichte. Also so ganz, ganz toll. Also ich fand das Video so lustig. Aber trotzdem finde ich erstmal das gute Beispiel. Und deshalb muss ich immer lachen, wenn gesagt wird, ja, wir brauchen ja Jäger. Wer erlöst denn die ganzen angefahrenen Tiere? Also zum einen stelle ich mir die Frage, warum checken wir die angefahrenen Tiere nicht erstmal tiermedizinisch? Und ist es automatisch immer so, dass ein Reh mit einem gebrochenen Bein sofort erschossen werden muss? Und können wir das nicht irgendwie anders lösen, sozusagen? Ja? Das ist eigentlich quasi die Meinung. Man darf ruhig ein Tier, was man findet, mal zum Tierarzt bringen. Auch eine Taube.
Auf jeden Fall. Ich dachte, du sagst jetzt, ob Evelyn die einfach nicht alle retten kann. Ob das nicht auch eine Maßnahme wäre.
Evelyn, die Retter aller Tiere.
Aber ich glaube auch nicht, dass es jedes Mal so ein Riesen, also ich glaube nicht, dass es jedes Mal 300 Euro kostet, wenn man angefahrenes Wildtier zum Tierarzt bringt.
Nein, natürlich nicht. Aber das Vielleicht Video ist halt lustig.
Ja, total.
In den nächsten Wochen kommt die, ich war mit ihr jetzt kürzlich bei Grill den Hänsler, da war sie auch dabei und das ist so lustig. Auch was die da für ein Chaos in dem Studio verbreitet, ist einfach sensationell. Aber immer gut gelaunt und immer fröhlich und so. Also echt eine super Type.
Cool.
Wann hast du dich das letzte Mal so richtig fremdgeschämt? Und kennst du dieses Gefühl? Hast du das schnell oder ist es eher...
Nee, ich habe das ja sehr schnell. Also ich werde dann auch sogar auch rot für die andere Person. Das sehr schnell.
Ich auch. Ich habe das auch total. Und um Fremdscham zu entwickeln, ja, da ist ja das Wort fremd, ne? Auch bei ganz, ganz fremden Leuten. Oder müssen die in deinem... irgendwie halbwegs um dich herum sein, wenn du dich für die mitschirmst.
Ja, doch, wahrscheinlich sogar schon. Ich glaube, wenn ich gar keinen Bezug zu denen habe, dann habe ich das nicht so stark. Die müssen entweder privat oder beruflich mit mir irgendwie verbunden sein.
Mhm. Und das ist krass, weil ich würde auch sagen, dass es bei der Gruppe Menschen bei mir größer ist, aber ich kann mich für völlig, also Menschen, die ich noch nie gesehen habe, in Grund und Boden schämen.
Ja, total. Das bin ich mir bei mir nicht sicher. Das müsste ich nochmal beobachten. Aber ich kann mich nicht mehr an das letzte Mal erinnern. Aber es ist bei mir auch, bei mir ist es relativ häufig. Deswegen sind das nicht so Ereignisse, die so hängen bleiben.
Aber das bedeutet ja, dass du in deinem Umfeld viele Leute hast, die Potenzial haben auf Fremdscham. Alle werden sich jetzt fragen, bin ich auch gemeint?
Das weiß ich gar nicht, ob das so viele sind oder ob ich einfach nur, ob ich da so eine übertriebene Reaktion habe. Ich schäme mich ja auch für mich selber.
Für dich selber?
Für meine eigenen Dummheiten schäme ich mich ja auch.
Ja.
Vielleicht ist man da eher so.
Ja, aber das ist ja auch gut so.
Ja, ich meine nur, vielleicht ist es gibt glaube ich Leute, die das ja nicht haben. Und bei mir ist es vielleicht ein bisschen stärker ausgeprägt.
Ja. Oder sagen wir mal, es gibt ja noch so eine Grenze zwischen Fremdscham und Mitleid haben. Fremdscham, also entsteht ja bei mir nur, wenn ich jemanden ganz peinlich finde oder wenn der was wirklich richtig Dummes macht oder so, ne?
Ja.
Aber hast du Oder also da kannst du dich jetzt an keine Situation erinnern.
Ja, doch. Also ich glaube schon, dass es nochmal in einer halbberuflichen Kontext war, wo man irgendwie so zusammenstand und die eine Person hat so einen Witz gemacht, der so ein bisschen ich glaube, das war einfach sofort klar, sobald er draußen war, der hätte eigentlich nicht sein sollen. Mhm. Sowas war das. Ja.
Also, wenn ich vorhin meine Dinge ausgesprochen hätte.
Was? Achso, ja, ja, das
das wäre Fremdscham gewesen.
Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hätte mich schon tatsächlich amüsiert, weil ich schon in dem Moment, als ich diese Geschichte aufgeschrieben habe, wusste, was kommt. Das wäre für mich
eher. Dass mein Erbsenhirn da funktioniert. Ja. Okay. Also ich hab so zwei Dinge. Ich habe gestern lief die erste Rauswurfshow von Let's Dance. Mhm. Und unter anderem machte da mit Simon Gosse-Johann. Und erstmal muss man vor allem den Hut ziehen, die da mitmachen, weil das wirklich, das weiß ich ja aus nächster Nähe, wie viel Arbeit das ist. Und ich finde es auch eine tolle Show im Sinne von krass, was die da alle so leisten und wie die sich entwickeln. Das ist wirklich spektakulär. Und wenn man die Möglichkeit hat, da mal ins Studio zu gehen, sollte man das auch machen, weil die Atmosphäre da echt saugut ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich las, Simon Gosse-Johann macht da mit. Und dann habe ich schon gedacht, mal sehen, wie das so wird. Und du konntest schon in der Sendung im Vorinterview, wenn klar wird, so jetzt kommt er gleich auf die Tanzfläche, sehen, an der ganzen Sprache und der Mimik, dass der nur denkt, könnte mich einer verstecken in der ganzen Zeit, dass ich vielleicht gar nicht gesehen werde. Also du konntest sehen, dass er denkt, bitte, bitte, ich schäme mich schon jetzt, ich werde es nicht können und ich kann es auch mit Humor nicht überspielen, ich werde es nicht schaffen. Es gibt ja so zwei, drei Kategorien, weißt du, also jetzt ein Olli Pocher, ja völlig talentfrei beim Tanzen, aber der macht dann halt, der ist ja völlig, dreht dann frei und hüpft da rum und macht dann halt Show und dann ist gut so, fertig, ne? Und Simon ist aber ein ganz sensibler, feiner Geist, so, ne? Und wirklich jemand, der sehr genau hinguckt, wie wirke ich und ist wirklich ein sensibler Mensch. Und dann geht er auf die Tanzfläche und es war wirklich genau, wie man sich's vorstellen konnte.
Oh nein.
Also da war nicht ein Schritt da, wo er hingehörte und du konntest beim Tanzen merken, dass er denkt,
warum bin ich hier?
Kann der vorgehen? Ich will hier weg, so, ne? Und das tat mir so leid und auch, weißt du, wenn man hatte, es hatte auch so kein Potenzial, dass man jetzt sagen könnte, so als Jury, weißt du, Simon, vielleicht strengst du dich ein bisschen an, dann klappt's beim nächsten Mal. Sondern das war so, auch alle waren so, oh Gott, der Arme. Und dann stand er da vorne und du konntest an der ganzen Mimik sehen, dass der wirklich so ein Häufchen Elend war. Mit hat der so schlimm leid. Das war so furchtbar. Und dann kann man sagen, ja, mein Gott, der ist ein Profi, der setzt sich die Situation aus, muss er ja nicht machen. Nee. Das war so, kennst du dieses Gefühl, dass du jemanden wirklich in den Arm nehmen willst und sagst, da tut mir ehrlich leid, komm, wir gehen jetzt nach Hause und das ist alles gar nicht so schlimm.
Ja, ja, das kenne ich. Ich mir ist jetzt aber gerade eingefallen, wo ich das letzte Mal am heftigsten Fremdscham empfunden habe. Also
ich hatte bei Simon übrigens kein Fremdscham. Ich habe mich nicht für ihn geschämt, sondern er tat mir wahnsinnig leid.
Ja, das lass uns ruhig nochmal bei diesem schrecklichen Gefühl bleiben. Ich weiß, was du meinst. Ich hab's nur sehr selten.
Mhm. Aber da muss man jemanden schon eng mögen oder so, das sagst
genau.
du. Aber ich hätte das auch bei jedem Fremden.
Ah, ja.
Ich hätte das sogar, jetzt mag ich den, aber ich hätte das sogar bei jemandem gehabt, den ich von tiefster Seele nicht leiden kann. Wenn er in der Situation gewesen wäre und ich sehe, boah, da ist jemand total überfordert, aber vielleicht ist es auch jetzt bei dem Thema, weil ich es so mitfühlen könnte. Ich glaube, genau so würde ich mich fühlen bei Let's Dance und genau das ist der Grund, warum es nie passieren wird, dass ich da mitmachen würde. Ich glaube gar nicht, dass ich da jetzt so schlimm tanzen würde, dass alle sagen würden, alles klar, das hatten wir hier noch nie. Das glaube ich gar nicht, aber mein Empfinden, also ich wäre auch da jetzt kein guter Tänzer, ist auch klar, aber mein, ich hätte genau wie Simon da aussah, so hätte ich mich, würde ich mich von Sekunde eins an fühlen. Wir hatten bei König der Kindsköpfe, musste ich ja mal tanzen, da war der Gag, aber auch mit einer Profitänzerin, da war der Gag aber, dass ich die Arme und die Beine eingegipst bekam. Also es ist ja völlig klar, du wirst nicht tanzen können, aber selbst da habe ich mich so geschämt und mich so derartig unwohl gefühlt, das war furchtbar. Also selbst ich musste ja zum Tanztraining dann auch, ne? Wir haben uns ja getroffen vorher und eine Choreografie da eingeübt. Das war so schlimm. Ich habe mich selbst in der Halle ganz alleine geschämt. Einfach geschämt. Das war so schlimm. So, wann ist dir, jetzt springe ich wieder zu Fremdscham. Du hast gesagt, dir ist für das eingefallen.
Es war ein gemeinsamer Auftritt da wurde das Lied Wonderwall gesungen von Oasis. Und zwar sang unser Vizekanzler Lars Klingbeil und Felix Lobrecht. Und ich weiß nicht, wer noch da war. Ich glaube, Selfie Sandra war noch dabei. Die ist aber, die ist mir nicht so negativ aufgefallen. Aber das ist für mich nicht zum Aushalten. Und ich hab.
Ja, war ganz kurz. Felix Lobrecht hat mit Lars Klingbeil Wonderwall gesungen.
Mhm. Und die war nicht alleine. Und das, ja, also ich konnte es. Ja, da gibt's Bildmaterial. Wir haben einen Ausschnitt auch in eine unserer aktuellen My Think X Folgen eingeschnitten.
Aber sag mal, wie kommt da? Also Felix Klingbeil hat ja meiner Band gespielt.
Du meinst Lars Klingbeil, ja?
Lars Klingbeil, genau, hat ja in der Band gespielt. Aber das heißt ja nichts. Viele Menschen haben in der Band gespielt, die dann das hätten nicht tun sollen.
Also er spielt auch sehr konzentriert Gitarre dabei. Und
aber warum singt Felix Lobrecht mit dem?
Das war in einer Fernsehshow.
Wette verloren.
Ich habe nur diesen Ausschnitt gesehen und davon auch wirklich nur so viel, wie unbedingt sein musste. Und das Kuriose war auch, dass um mich rum Leute wirklich aus tiefstem Herzen darüber lachen konnten. Und es ist aber für mich, es ist nicht auszuhalten. Ich würde mich mal interessieren.
Also da ist das Wort Cringe erfunden worden für sowas.
Ja.
Aber trotzdem wäre jetzt mal interessant die Frage, ob Felix Lobrecht eine Wette verloren hat, um das machen zu müssen oder zu wollen.
Hat schon auch ein bisschen so ausgesehen, kann ich jetzt nicht leugnen.
Okay, also Fremdscham an der Stelle. Ich hatte Fremdscham im Bierkönig.
Oh, kommt jetzt, ja, das konnte ich nicht gucken, was du mir da geschickt hast.
Ja, ich hatte also quasi Katharina redaktionell darauf vorbereitet, worüber wir heute hier reden werden. Und zwar passierte Folgendes. Jetzt muss man dazu sagen, es gibt immer so die Philosophie, ist man Megapark oder ist man Bierkönig? Ich bin beides. Megapark ist eher so ein bisschen Großraumdisco und es ist gefühlt auch ein bisschen jünger so vom Publikum. Also ich bin so 100 Jahre zu alt für den Megapark eigentlich. Aber es hat eher sowas von Großraumdisco. Es ist eher so ein bisschen schicker gemacht. Und Bierkönig ist eher so, Bierkönig, bisschen zünftiger, ne? Aber beides hat, finde ich, sehr wohl seine Daseinsberechtigung. Da die Diskussion will ich auch gar nicht führen, ob das so ist oder nicht. Es ist halt ein Partyort, wo in beiden Fällen wenig Aggression herrscht. Es sind viele Menschen und trotzdem hauen die sich da nicht regelmäßig aufs Maul und so. Das finde ich irgendwie gut. So. Jetzt hat der Megapark aber außerhalb der Saison einfach zu. Und der Bierkönig hält das aber so auf Sparflamme weiter. Das heißt, an so einem Freitagabend ist der kleine Teil des Bierkönigs geöffnet. Wir also dahin. Und da waren da 700 Leute, was ich erst also gefühlt. Habe ich jetzt nicht gezählt. Sah so nach 700 aus. Fand ich erstmal richtig viel, so, ne? So, okay. Rein, ab die Fahrt. Wuseln uns da durch. Leni übrigens auch mit am Start. Wuseln uns da durch. Und irgendwann war ich dann halt relativ weit vorne, weil ich die naive Hoffnung hatte, da wird es doch irgendwo so einen kleinen abgesperrten Bereich geben, wo ich schneller an Getränke komme. Gab es aber nicht. So, jetzt standen wir also da mittendrin und alle hoch die Tassen, tralala. Und wer im Januar, Februar aus Deutschland anreist, um in den Bierkönig zu gehen, der landet da nicht zufällig. Das sind also Bierkönig-Ultras. So, also 700 stark alkoholisierte, aber sehr fröhliche Menschen. So, jetzt brauchte ich mal so 10 Minuten, um da irgendwie so zu registrieren, wo ich jetzt hier gerade bin. Und dann hörte ich, wie die Leute grölten, Killer Michel, Killer Michel. Ich denke, was ist das, Killer Michel? Und da stand jemand auf der Bühne, wo ich dachte, naja, was ist das denn jetzt? Also was macht der jetzt? Also jemand, der, sag ich mal, auf den ersten Blick, den man nicht so auf der Bühne erwartete. Also der sah objektiv betrachtet wirklich so aus, als wäre er schon sehr, sehr lange Zeit nicht mehr mit Wasser in Kontakt gekommen. Also nicht, ich sag mal, er hatte sich jetzt nicht präpariert, um in die Öffentlichkeit zu gehen. Und dann stand der erstmal nur. Dann habe ich gedacht, was machen die? Und ich dachte, weil ich absolut gar nicht im Thema war, ich kannte den nicht, habe ich gedacht, da ist jetzt so zufällig jemand auf die Bühne geraten und irgendwie, vielleicht ist es so, ist Killer Michel so ein Jugendwort, was ich nicht kenne. Und der stand einfach nur da und starrte. So, Killer Michel, plötzlich sah ich, der hat ein Mikrofon in der Hand, und fängt dann irgendwie an mit Zicke, Zacke, hoi, hoi, hoi und fängt dann an, ich nenne es jetzt mal singen. Und die Bude bebte und plötzlich sehe ich so auf den LED-Leinwänden Killer Michel und ich war wie, als hätte mich jemand in ein anderes Universum geworfen. Und dann habe ich mir dazu angeguckt die ganze Zeit und ich kann ja dann schnell auch so eine Faszination entwickeln und mich so treiben lassen. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, sag mal, schnallt der nicht, dass die Leute sich eigentlich über ihn lustig machen? Und das hat in mir eine unglaubliche Traurigkeit gemacht. Und ich fand das ganz, ganz traurig. So. Und denke, mein Gott, ey, jetzt steht der da und die Leute feiern ihn, aber eher so Kuriositätenkabinett. Ja. So, pass auf, jetzt komme ich nach 20 Sekunden aus diesem Zustand wieder raus und stelle fest, nein, Martin, alles nur in deinem Kopf, die feiern den. Die sind Fans, die finden den super. Also es war wieder ausschließlich in meinem Kopf, oh Gott, der arme Kerl, die verarschen ihn die ganze Zeit. Aber es war nicht so, die haben den gefeiert. So, also er stand und sang und grölte vor sich hin und die Fans waren glückselig. Dann verkündete er da von der Bühne, ja und gute Nachricht, ich habe den Vertrag in Bierkönig für weitere Jahre verlängert. Yay, und Gegröle und hast du nicht gesehen? Und die ganze Zeit habe ich gedacht, der kippt jetzt gleich um, das geht jetzt nicht mehr lange gut so, ne? So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich also nach 25 Minuten raus aus dem Bierkönig, ich konnte dann auch nicht mehr, dann geguckt, wer ist denn unser Killer Michel? Und dann habe ich bei Instagram geguckt und dann war mir völlig klar, Martin, du hast alles völlig falsch eingeschätzt. Es ist nicht ein armer Kerl, der da hochgenommen wird. Es ist nicht jemand, der irgendwie zufällig da steht, sondern das ist ein Typ, der bei Instagram härteste, schlimmste frauenfeindliche Scheiße verbreitet. Wo du denkst, ach du lieber Otto, der denkt, der ist lustig, aber es sind alles Fips-Asmussen-Witze aus den 70ern, wo du sagst, ey komm, weißt du, ich bin wirklich jetzt nicht so zart beseitet und kann man auch, und man darf auch mal drüber sein und so, aber es ist komplett unlustig, es ist nur Fremdscham pur. Das heißt, man schafft es im Prinzip, den Instagram-Account von Killer Michel nicht durchzublättern, ohne sich komplett für die ganze Welt mitzuschämen. Und dann habe ich gedacht, ich bin so froh, dass ich das nicht empfunden habe, als ich da vor Ort war. Weil vor Ort hatte ich ja eher so, der tut mir leid und der ist jemand, der wird garantiert in der Schule schon eine schwierige Zeit gehabt haben. Das ist jetzt nicht jemand, der, sag ich mal, sofort so die Herzen erobert, aber der so seinen Platz gefunden hat. Und jetzt die Frage an dich und die Frage an alle. Auf eine Art ist es doch toll, dass so jemand dann auf seine Art eine Karriere macht, sein Ventil findet, auf eine Bühne geht, wahrscheinlich sogar 1.500 € für den Abend bekommen haben. Also Geld damit verdient, seinen Lebensunterhalt damit bestreitet, ist ja auf eine Art total super, dass jemand, der ja, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt so der Smarteste ist, aber andererseits schlägt in mir wieder so ein Herz, das sagt, ja, aber warum muss das denn direkt wieder so auf Kosten anderer passieren? Das ist so hin und her in meinem Kopf. Kannst du verstehen, was ich denke, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde tatsächlich ja selber auch Sachen nicht witzig, wo immer so sozusagen nach unten getreten wird. Und
ja, aber der ist, auf den ersten Blick ist der ja schon so weit unten, wenn du den anguckst, der über dem ist ja niemand. Also ja. Ich glaube gar nicht, dass er das als nach unten treten wahrnimmt.
Ja, kann ja sein. Aber trotzdem ist es ja schon so, dass der so für dieses heteronormative dann steht und dann auch für eine Art von Witzen über Frauen, die ja so, ach, ich verstehe auch gar nicht, dass man da überhaupt noch drüber lachen kann, ne? Jetzt ganz mal abgesehen von ideologischen Überzeugungen, aber dass man so, die haben alle so ein Bart, diese Witze, die sind alle so vorhersehbar.
Du wirst auf dem ganzen Account wirst du nichts finden, wo dir auch nur ein Schmunzler entgleitet. Also auch nicht und ganz ehrlich, also mir vor kurzem hat Atze Schröder, fand ich sehr schön, in dem Interview gesagt, wenn er heute seine erfolgreichste Serie Alles Atze guckt, sagt er, gruselt's ihm selber. Er sagt, nichts davon würde er heute noch so machen. Er sagt, es ist für mich überhaupt nicht mehr vorstellbar, dass ich heute sowas tun würde. Und
stimmt,
trotz
ich noch einen Ausschnitt gesehen, bei Bettina Böttinger war er da, ne?
Ja, genau. Und trotzdem gucke ich sowas und da gibt's schon noch Momente, wo ich mich beim Schmunzeln ertappe und sag, das hatte aber eine gewisse Art von Humor. Aber da bei diesem Account von Killer Michelchen, da ist auch so kein Grundhumor und ist auf eine Art spannend, dass es einen gewissen Erfolg hat, aber auf eine andere Art auch irgendwie schön, dass er ein Ventil hat, finde ich.
Aber ist das, ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich glaube, man konnte keine, ich konnte nicht 10 Sekunden aushalten von diesen Videos.
Ja, kann man ja
auch
nicht.
Und hab's dann abgestellt, auch weil ich Angst hatte, dass das meinen Algorithmus so trainiert, dass ich dann noch mehr solcher Contents angezeigt bekomme. Und dann ist aber auch meine Frage, und das kann sein, dass das meine Ignoranz und Unwissenheit an der Stelle ist, aber ist das nicht so, dass das Risiko für diese Art von Humor auch steigt, je näher man an den Bierkönig rankommt?
Ja, jein. Ich würde sagen jein. Also natürlich ist ja klar, dass Bierkönig und Megapark immer für auf die 12 und Bums und Tralala, ne? Das ist ja völlig klar. Aber ich glaube jetzt, wenn eine Easy Glück im Megapark auftritt, dass sie nicht frauenfeindlich mit der umgehen. Die finden die attraktiv und die macht dann da sozusagen eine Aerobic-Vorstellung mit Musik und macht da Unterhaltung. Aber ich habe nicht das Gefühl, wenn ich da im Raum bin, dass da Übergriffigkeiten entstehen. Mhm. Oder guck mal, die Marlene ist ja wirklich sehr sensibel dafür. Und die war das erste Mal im Megapark mit Freundinnen und musste wirklich dazu total überredet werden. Und hat mich danach angerufen und gesagt, Papa, ich muss das jetzt einmal sagen. Ich war da und ja, da war eine Menge betrunkener Jungs. Aber ich habe selten einen Raum gehabt, wo ich das Gefühl hatte, ja, hier bist du eigentlich safe. Hier passiert dir eigentlich gar nichts. Und das ist ja erstaunlich bei 3000 stark alkoholisierten Jungs, die sagt, nein, es war keine aggressive Stimmung. Ja, natürlich wirst du da angebaggert und so weiter, aber es ist nicht, du wirst da begratscht oder irgendwas in der Art. Sie sagt, und sie war jetzt mehrere Male mit Freundinnen da, so 3 Tage hintereinander, und sagt, ich hatte da eine wirklich lustige Zeit und es hatte nicht diesen, also weißt du, klar, das ist jetzt auch keine, Frauenrechtsveranstaltung, aber die sagt, es hatte nicht das, also und sag ich jetzt mal, die erfolgreicheren Leute, die da auftreten, ein Micky Krause, ein Oli P. und so, also ich meine, die sind wirklich keine Jungs, die im privaten Leben oder die sich schon mal irgendwo in Interviews geäußert haben, wo du sagst, alte Scheiße, was redet der da? Also das nehme ich nicht so wahr. Also du wirst im Megapark wirklich ganz normale Leute treffen. Aber da ist natürlich Ausnahmezustand, so wie im Karneval halt auch.
Ja.
Das ist halt wie Karneval.
Okay. Aber habe ich die Frage beantwortet?
Nein, hast du nicht. Ich bin so hin und her, weil auf eine Art tut er mir leid, weil man auf dem steht dick drauf, dass der ein Leben lang jetzt nicht Everybody's Darling war. Das ist jetzt keiner, dem die Herzen zugeflogen sind. Mhm. Auf eine Art finde ich schön, dass der auf einer Bühne steht. Auf eine andere Art finde ich total bescheuert, dass der da den ganzen Tag da diesen Mist erzählt bei Instagram.
Also ich finde es sympathisch und nett von dir, dass du dich da so, dass du dich dafür so erwärmen kannst oder dass
du, weil der mir leid tut.
Ja, das ist das ja. Dazu gehört ja erstmal auch so eine Empathie, einer Person, der man nichts zu tun hat und so. Und das finde ich auch ganz beachtlich. Aber da bin ich, glaube ich, irgendwie ein bisschen stumpfsinniger oder stumpfer als du. Wird das nicht ausschließen?
Weißt du, vielleicht hat es bei mir mit Hundetraining zu tun. Denn wenn zu mir ein Hund ins Training kommt, der 2 Menschen gebissen hat, wir haben jetzt bei den Unvermittelbaren wieder einen solchen Fall, dann ist der Hund erstmal gefährlich. Punkt. Mhm. Und es spielt überhaupt keine Rolle, ob der Hund Menschen beißt, einfach weil der eine Arschgeige ist. Auch das wird ja in der Hundeszene oft total ignoriert, dass es einfach Hunde gibt, die Arschgeigen sind, oder ob der einen Menschen gebissen hat, weil der schlecht sozialisiert ist, weil er vielleicht misshandelt wurde. Im Resultat hat er einen Menschen gebissen. Trotzdem spielt es für mich in der Trainingsweise dieses Hundes eine große Rolle, was war die Motivation, jemanden gebissen zu haben. Und so vergleiche ich das jetzt mit Killer Michel. Da denke ich, ich frage mich ja bei jedem immer, was ist seine Geschichte? Also was hat dazu geführt? Also selbst bei einem Rechtsradikalen auf der Straße, selbst also bei einem wirklich Klischee-Nazi, es ist überhaupt nicht zu entschuldigen. Aber trotzdem interessiere ich mich ein Stück weit für die Geschichte, die dahinter steht. So wie du vorhin bei meinem Ausraster über Paralympics sagst, ja, aber lass doch mal so auf den Hintergrund gucken. Was hat das vielleicht für eine Geschichte, dass das nicht stattfindet? So habe ich das immer bei Menschen, die irgendwie so neben der Spur sind. Und das ist es dann vielleicht. Das macht den frauenverachtenden Witz nicht besser oder es recht oder man kann es dadurch nicht, man kann nicht sagen, ja, dann ist er hat halt eine schwere Kindheit gehabt. Das meine ich nicht damit.
Nee, das habe ich auch nicht so verstanden. Das kann man ja auch alles durchaus irgendwie abschichten. Und das heißt ja auch nicht, dass man dem jetzt wünscht, dass er jetzt demnächst Hallen füllt mit seinem frauenfeindlichen Mist.
Das wird
so ist
nicht
das
passieren.
Auch nicht rübergekommen.
Nein, also das wird ja nicht passieren. Also nein, das ist, das hat auch, also ich, der stand nach 3 Liedern, war der kurz vor der Ohnmacht. Ja, der fällt gleich einfach um. Also und das
einfach
das
von der Konstitution,
nix.
Oder?
Ja, also von der Konstitution, aber auch von total. Also überfordert, also total, das war alles too much. Aber trotzdem war das für mich, ich kann das ja gut aushalten. Ich kann, also so, guck mal, mein erster Impuls war ja, der tat mir leid. Und dann stelle ich fest, Martin, bist du bescheuert? Die feiern den total. Die feiern den wirklich. Und das ist ja interessant, dass ich erstmal denke, auch der Arme.
Es ist ein Phänomen. Vielleicht gibt es ja Leute aus der Hörerschaft, die mehr zu diesem Phänomen, wie heißt der Killer Michel?
Wahrscheinlich kriege ich jetzt Zuschrift von den Killer-Michel-Ultras.
Ja.
Naja, so. Sollen wir zu den Tipps kommen? Wir haben heute echt wenig über Tiere geredet, ne? Egal. Ist ja tierisch-menschlich.
Also ich habe schon ein bisschen über Tiere geredet.
Okay.
Du auch?
Ja. Über Frösche.
Zum Beispiel. Ja.
Ja. Okay. Dann hau raus deinen Tipp, von dem du dachtest, den hätten wir heute beide.
Ja, nee, dann bin ich mittlerweile doch sicher, dass es was mit den Paralympics bei dir zu tun hat. Ich dachte, klar, dass du vielleicht auch Fun Facts empfehlen willst. Das ist, kennst du das? Nee?
Mm-mm.
Das ist so eine Initiative, ich glaube, im Wesentlichen ins Leben gerufen von Marc-Uwe Kling, der ja das anarchistische Känguru erfunden hat, aber zum Beispiel Sebastian Rabsal, der ja schon mal bei uns hier im Podcast gewesen ist, ist auch dabei. Ralf Rute, Abdulkader Shahin habe ich gesehen, ist am Start. Und zwar ist das eine Plattform, auf der, wie sie sagen, Fun Facts präsentiert werden. Also die Fakten, von denen sie sich mehr Reichweite erhoffen. Und wo aber eben humorvoll und konstruktiv präsentiert wird, was eben gerade wichtig ist und da unterzugehen droht, wo eben Algorithmen in den sozialen Medien halt andere Sachen nach oben spülen. Und diese, es wird irgendwie, glaube ich, weiß nicht, ja, pro Woche oder so, wird jeweils eine Folge aufgenommen vor Publikum. Und man kann sich dafür auch noch Karten kaufen. In einigen Städten ist das noch nicht ausverkauft. Ich habe schon mal kurz reingeguckt und mir hat es auch wirklich gut gefallen. Also
super ist das. Ganz interessant, weil einen Clip davon habe ich gesehen.
Also das hätte ich mir auch fast nicht anders vorstellen können. Das
ist ja
komplett vorbeigezogen.
Genau. Aber ich habe es so im Vorbeilaufen wahrgenommen und freue mich ja immer über diese Szene, nenne ich es jetzt mal. Finde es total super. Aber ich habe es nicht so ganz wahrgenommen. Aber finde ich gut. Freue ich mich. Ja, bei mir ist natürlich, ey Leute, können wir bitte alle jetzt jede Kleinigkeit der Paralympischen Spiele gucken, weil es ja vielleicht doch dazu beiträgt, wenn mehr Menschen es schauen, ist vielleicht ein ganz naiver Aufruf jetzt, aber trotzdem trägt es ja vielleicht doch ein bisschen dazu bei, dass die feinen Herrschaften, wo ich überhaupt nicht die Gründe wissen will, die Paralympischen Spiele so stiefmütterlich betrachten, dass wir die dann doch umgestimmt bekommen, indem es möglichst viele Menschen gucken.
Darf ich dazu noch eine Sache sagen?
Du darfst alles sagen.
Zumal es ja solche Leute gibt wie Matthias Messe, die darüber auch sehr lustig und unterhaltsam berichten. Und das habe ich nämlich letztes Jahr versucht und habe an 2 mir bekannte öffentlich-rechtliche Menschen im Sportbereich mal eine E-Mail geschickt und gefragt, ey, wollt ihr den nicht als Reporter nicht mal einsetzen?
Natürlich.
Weil ich finde es immer so witzig, wenn der auch zum Beispiel keine Ahnung, irgendwo habe ich ihn mal gesehen, wie er einen Spielplatz getestet hat und in diesen ganzen durchaus auch ernsthaften, seriösen Erklärformaten, in denen er zum Beispiel auch schon aufgetaucht ist. Es ist einfach auch immer genau die geile Mischung, die man für solche Veranstaltungen sucht, aus Kompetenz und einem aufrechten Interesse, einer Herzlichkeit und einer Lustigkeit, die man überhaupt erstmal in einem Menschen vereinen muss. Und
genau, und das ist ja eben jetzt das Interessante. Wenn bei der Fußball-WM oder keine Ahnung, bei RTL jetzt Felix Groß Fußballspiele mit gestaltet. Ist doch völlig klar, dass ich dem zuhöre. Der ist selber Fußballprofi gewesen, der weiß andere Dinge und sieht andere Dinge. Und das ist total bereichernd, wenn Lothar Matthäus nochmal eine Spielanalyse macht, weil man versteht, dass der einen anderen Blick darauf hat.
Ja.
Und es wäre doch nur logisch, jemanden wie Matthias Mester, der eine hohe Reichweite und eine hohe Relevanz hat, da mitholt und sagt, schau mal, du warst Athlet, du weißt genau, wie sich das anfühlt. Was ist das für ein Gefühl? Der hat bei, ich glaube, bei seinen letzten Silbermedaillengewinn vor 80.000 Menschen Sport getrieben. Und er beschreibt das wirklich, wie er vor seinem letzten Wurf, der alles Entscheidende sein musste, er war noch nicht auf Medaillenkurs, hat er da gestanden und hat so die Hände so hoch zum Mitklatschen die Zuschauer animiert. Und der sagt, dieses Gefühl, wenn 80.000 Menschen rhythmisch klatschen, der sagt, mich hat selber erschrocken, dass sie das machen. Der sagt, das war spektakulär einfach. Und das heißt, diese Emotionen, die da stattfinden, kann der beurteilen, aber er ist ein Leistungssportler. Das heißt, der weiß auch einzuschätzen, welche Leistungen stehen dahinter und was für ein Aufwand ist das.
Ja.
Und zeitgleich ist er eben ein Typ mit Selbstironie und ganz ehrlich, alle behinderten Menschen, die ich kennengelernt habe, in meinem Umfeld, die hatten einfach wirklich einen saulustigen Humor auch. Also gut sind.
Ich glaube auch einfach, dass er eine Person sein kann, eine Brücke für Leute, die mit Sport einfach nichts zu tun haben, so wie ich.
Genau.
Also mich hat es zum Beispiel auch gewundert, warum wir so viel Olympia sehen die ganze Zeit. Ich hatte das Gefühl, ich sehe nur noch diesen Schlitten. Und ich hätte das ganz gerne, also mir hätte das nicht wehgetan, wenn man das einfach alles ins Internet verschoben hätte, sozusagen. Ne? Und
ja, aber
ich glaube, aber gerade bei, also gerade so jemand wie Matthias mit seiner Art, der könnte, glaube ich, das so erzählen, dass ich das auch interessant finden könnte, also Sport.
Genau, und du musst natürlich diese vermeintlichen Randsportarten, zum Beispiel Olympische Winterspiele, alle 4 Jahre, ne? Da kommen ja Sportarten, mit denen hast du ja, also keine Ahnung, Rodeln. In Deutschland betreiben wahrscheinlich unter 1.000 Menschen den Sport Rodeln.
Ja, also wir können, wobei ich gelernt habe, unfreiwillig, dass Deutschland wohl offenbar sehr, sehr, sehr viele Rodelbahnen hat, mit 3 oder 4 Rodelbahnen.
Genau. Und ich habe ja mit Felix Loch mal gedreht. Und da, das ist sehr eindrucksvoll, wie viel Aufwand dahinter steht und so. Und aber es ist dann, finde ich, alle 4 Jahre gucken wir uns das an und finden das irgendwie geil. Aber ich finde, da braucht's dann auch Reporter und Experten, die das gut machen. Da sage ich dir ein Beispiel aus meiner Jugend. Da gab's den Biathleten Behle. Und der war so ein Superstar. Und ich kann mich heute noch, und ich könnte heute alle Jungs in meinem Alter anrufen, die wissen es noch, da war bei der Übertragung, wenn Jochen Behle übertragen wurde, war plötzlich Nebel. Und man konnte die Piste nicht mehr sehen. Und man wusste jetzt so, die kommen jetzt gleich hinter diesem Hügel hervor, aber man weiß eben nicht wann. Und man weiß auch nicht, ist der Behle da schon durch? Und eine legendäre Reportage, weil der Reporter immer wieder schrie, wo ist Behle? Wo ist Behle? Und er hörte nicht mehr auf. Und diese Art, das zu kommentieren, das war sensationell. Und das kannst du nur machen, wenn du im Thema bist. Wenn du die Sportart liebst und wenn du die kennst und so weiter. Und deshalb braucht es eben solche Enthusiasten wie Matthias, der dann dazugehört. Der hat jetzt zu den Olympischen Winterspielen, hat er wieder ein Video gemacht, da steht der auf einer Kinderrutsche, die nur so 1,50 Meter ist und steht aber in einer kompletten Skifliegermontur, hat einen Helm auf, eine Brille und dann siehst du erst die Nahaufnahme aufs Gesicht, so Matthias Mester am Start, dann geht die Brille auf, dann rutscht der diesen Meter runter und kracht dann in die Hecke rein. Das ist so lustig. Also, und genau das braucht's, finde ich, um Randsportarten zu erklären und zu zeigen und aber auch, um auf Events wie die Paralympischen Spiele aufmerksam zu machen.
Ja.
Mir hat übrigens nach meinem Wutvideo gestern, haben mir 2 Leute geschrieben und gesagt, krass, ich habe nicht mal mitbekommen, dass die Paralympischen Spiele sind.
Ja. Ja.
Und das ist ja echt traurig. Es ist ja wirklich bitter.
Ja, ist es auch.
Gut, okay. Ein Lied. Hau raus.
Ja, ich habe eins gehört in meinem Feed, das kannte ich noch nicht. Es gibt's offenbar schon deutlich länger als seit 2013 und es passt sehr gut in diese doch sehr freundliche Wetterlage, wie ich finde. Wahrscheinlich hören wir jetzt in 2 Wochen, dass alles viel zu trocken ist, aber solange genießen wir die Sonne mit dem Lied Flummifreuden von Emil Berliner.
Flummifreuden? Das halte ich mir auf. Flummifreuden.
Es macht einfach gute Laune. Du musst Emil das morgens, Berlin. Sonntags morgens zum Frühstück hören, dann ist der Tag dein Freund.
Ja, ich ziehe es hier weiter durch. Also nochmal meine Bitte an die Community. Schreibt bitte alle über Instagram Wolle Petri an.
Ach, das hat ich schon wieder ganz vergessen.
Ich habe ihm heute Morgen schon wieder geschrieben, denn ich möchte gerne mit meiner Firma, und wir können das, wir haben Erfahrungen in großen Events, wir haben Partner, die das mit uns machen. Ich würde alle wirtschaftlichen Risiken tragen. Ich möchte gerne Wolle Petri im Schalke-Stadion sehen. Und bitte, bitte, bitte schreibt ihn an. Er möge sich melden. Ich weiß, dass alle Tourveranstalter das machen würden, aber es wäre doch schön, wenn wir das machen könnten. Und ich werde mir so lange hier Wolle Petri-Lieder wünschen, bis sich Wolle gemeldet hat. Und diesmal wünsche ich mir das Lied Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen von Wolle Petri.
Auch ein Klassiker Traum. Aus dem Opus, Werk Nummer so und so. Ich habe noch was vergessen, also wir beide haben das vielleicht sogar vergessen. Vielleicht wolltest du auch drüber sprechen. Wir wollten noch hinweisen auf ein Fachseminar, das es geben wird. Mit dir. Am 11.04. und am 12.04. Also im April. Und Kongresspark Wolfsburg. 2 Tage lang, geballtes Wissen.
Genau, 2 Tage lang. Man kann aber sich auch nur einen Tag davon rauspicken. Ihr findet also unter dem Link, den wir hier reinhauen, findet ihr Infos, was an dem Tag passieren wird. Und ich bin aber da nicht alleine, sondern unsere Trainerinnen und Trainer von Rütters Team sind dabei. Also der Marcel ist dabei, die Melle, die Ellen und Sophie. Und alle 4 werden da referieren. Jeweils 2 an einem Tag und ich immer als Dritter. Also ich bin an beiden Tagen da. Also das ganze Team ist an beiden Tagen da. Ihr könnt in den Pausen Fragen stellen und. Hunde mitbringen, falls die Frage kommt, ist nicht möglich. Wir würden aber natürlich jeden Therapiehund akzeptieren. Also wenn da jetzt jemand aus welchen Gründen auch immer einen anerkannten Therapiehund dabei haben muss, dann ist das total in Ordnung. Aber ansonsten geht es da nicht. Stimmt, habe ich vergessen.
Den Link zu diesem Wochenende, den für die Tickets, den packen wir natürlich auch in die Shownotes. Und ja, das ist eigentlich alles, was man braucht.
Genau. Und jetzt, bevor ich sage, legt euch wieder hin, schreibt Wolle Petri. Du willst es auch, ich weiß das.
Ich kann dich nicht mehr gut hören. Ich fahr jetzt gerade in den Tunnel rein.
Ja, genau.
So. Ja, also, schönes Wochenende.
Legt euch wieder hin.
Legt euch wieder hin.